Herzlich willkommen zu Hongkong Hotpot, dem deutschsprachigen Podcast aus und über Hongkong. In unserer ersten Folge freuen wir uns, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Yatsiu ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Hongkonger Blockchain-Gaming-Unternehmens Animoca Brands. Die Sandbox von Animoca Brands ist eine der international führenden Metaverse-Plattformen mit 5 Millionen Nutzer-Accounts in Asien. Der in Österreich geborene Digitalpionier begann seine internationale Karriere in den 1990ern und zählt mittlerweile zu den einflussreichsten Stimmen zu Web3 weltweit. Im Podcast-Interview spricht Hannes Warlock, Delegierter der deutschen Wirtschaft in Hongkong, mit Yat über die Zukunft von Web3, digitale Eigentumsrechte, den Wert digitaler Kunst und die besondere Rolle von Hongkong. Viel Spaß beim Zuhören.
Wenn ich nachts aufwachen würde, mich jemand wecken würde und sagen würde, wer ist der bekannteste Hongkonger, der dir einfällt, dann wäre das Yatsiu. Dein Hintergrund, Yat, ist wirklich beeindruckend. Von der Gründung erfolgreicher Unternehmen bis hin zu bedeutenden Beiträgen in der Entwicklung der Blockchain-Technologie und digitalen Medien. Und vor allem deine Vision, wie Technologie genutzt werden kann, um kreative Freiheit zu fördern und gleichzeitig wirtschaftliche Chancen zu schaffen, hat dich zu einem anerkannten Speaker und Vordenker in der digitalen Welt gemacht. Heute haben wir die einmalige Chance, mit dir in unserer ersten Ausgabe so ein bisschen in deine Gedankenwelt einzutauchen, deine Einsichten in die Zukunft von Technologie zu erkunden und mehr über die Projekte zu erfahren, an denen du arbeitest. Und vor allem wollen wir die Frage klären, warum das Ganze in Hongkong stattfindet. Du kommst ja ursprünglich aus Österreich, also da werden wir auch mehr erfahren. Meine Eingangsfrage ist so ein bisschen die Einordnung. Ja, vielen wird es ja erstmal wenig sagen. Es geht heute um Begriffe wie Blockchain, Web3, Metaverse. Und da ist es so, dass Hongkong wirklich der oder einer der führenden Orte in der Welt ist. Aber vielleicht erstmal zu dir, Yat. Wie bist du hierher gekommen? Was machst du genau hier?
Also erstmal danke für die herzliche Einladung und die tolle Introduction. Also besser hätte ich selber nicht machen können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht der bekannteste Person in Deutsch, in Hongkong bin, aber zumindest vielleicht im deutschsprachigen Raum eventuell. Aber auf jeden Fall, also ich bin erstmal in Hongkong wahrscheinlich Anfang 90er und habe hier einer der ersten ISPs, also Internet Service Providers, gegründet. Ich glaube, das war jetzt in 93 oder 94, das hieß Hongkong Online. Und das war so irgendwie so wie die Early Visions of the Internet. Also die Idee, dass damals für mich war Internet eigentlich eine tolle Sache. Ich hatte mit Leute verbunden auf der Welt. Ich wurde durch Internet in Österreich, also pre-Internet mit CompuServe, hatte ich meinen Job mit Atari gefunden, hatte mich dann eingestellt. Ich war noch ein Kind damals, also Kind jetzt, also 13, 14. Und für mich war einfach Internet so die Next Generation sort of Social Systems, wo wir dann uns auf der Welt verbinden konnten und Möglichkeiten erschaffen. Und als ich nach Hongkong kam, durch eine Series of Acquisitions, hatte ich kein Internet hier und kein E-Mail. Und das ist natürlich die erste Vorstellung für mich, war irgendwie, also wenn die Welt braucht Internet, es gibt das nicht in Hongkong. Mein Vater war ursprünglich aus Hongkong und daher hatte ich auch Permanent Residency. Das heißt, brauchte kein Visum. Dachte, ich mache einfach ein Geschäft. Das war nicht so einfach, weil in 93, 94 wollte niemand Internet. Die haben das nicht verstanden. Und das ist so irgendwie so mein Lebenslauf in der Geschichte ist irgendwie so, immer neue Technologien hineinzubringen in Plätze, die es nicht verstanden hatten und dann vielleicht Möglichkeiten damit zu bauen, so irgendwie als Early und First Mover. Wir waren dann zum Beispiel in 98 wahrscheinlich die erste Cloud Computing Plattform in Asien mit Outblaze. Das wurde dann später an IBM verkauft, wurde ein Teil von Lotus Notes E-Mail Services 10 Jahre danach oder mehr. Und das war auch irgendwie so wirklich von der persönlichen Vorstellung, dass einfach Internet, Technologie, Access einfach besser für die Welt ist und dass wir einfach in diesem Bereich immer arbeiten wollten. Und Hongkong ist eine interessante Stadt, weil es sehr international ist, sehr, sehr diverse. Und ich bin in Österreich aufgewachsen und ich war da so irgendwie, obwohl ich Deutsch spreche, trotzdem irgendwie anders. Also und ganz besonders, also in den 70er und 80er war ich so irgendwie mehr eine Sonderheit. Und die meisten, sagen wir mal so Asiaten oder Chinesen, die halt in Österreich gelebt hatten, oder Wien spezifisch, hatten alle ein Restaurant gelaufen. Meine Eltern waren die einzigen, die halt Musiker waren. Die Möglichkeit, natürlich der Gedankweise, dass man andere Sachen machen konnte, war eigentlich nicht so ganz typisch. Durch Atari bin ich nach Amerika gegangen. Und in Amerika habe ich dann natürlich also mehr entrepreneurial sort of Sachen gelernt. Und auch mehr über den Kapitalismus auch. Und das war auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist nicht nur in Österreich, sondern generell in Europa ist das Thema Kapitalismus irgendwie
verpönt.
Ja, verpönt. Man redet nicht über Geld. Man versteht das auch nicht. Obwohl Geld sehr wichtig ist in der Welt natürlich. Ne? Und dann geht man nach Amerika und da geht es nur ums Geld. Und dann komme ich nach Hongkong und es ist Geld, Geld, Geld. Also irgendwie so Kapitalismus Overdrive. Was aber dann auch Probleme hat. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich hatte, sind alles Eindrücke, die ich jetzt also gemacht hatte, die halt meine Weltvorstellung und auch wie wir dann Firmen gebaut haben. Und es geht dann um Themen wie zum Beispiel mehr Gleichgerechtigkeit und Eigentumsrechte und so weiter. Ich glaube, Web3 also ist eine und Blockchain-Technologie ist eine Lösung für viele die Probleme, die wir jetzt haben. Aber ich sehe so irgendwie die gleichen Probleme, die damals Marc schon, also ich bin jetzt nicht einverstanden mit seinen Conclusions, aber die Ideen, die er hatte und die Warnung, die er hatte mit dem Überkapitalismus, wie das da so Probleme erzeugen könnte, ist eigentlich genauso wie vor 100 Jahren. Also der Unterschied ist, das kann keinen großen Unterschied in der Richtung. Und man braucht halt neue Methoden und neue Ideen, damit wir irgendwie nicht die gleichen Probleme haben wie vorher. Also das sind auch ein Teil unserer Vision und warum wir so stark an, also zuerst Internet und dann Web3 und Blockchain-Technologie vorwärts treiben wollen.
Dann lass uns kurz mal wirklich über die Firma auch sprechen. Animoca Brands, ihr habt viele Firmen unter euch. Eine der bekanntesten ist eben die Sandbox. Vielleicht kannst du einfach mal den Leuten, die jetzt nicht ganz im Thema sind, nochmal ganz kurz einen Abriss geben. Was ist das eigentlich? Was heißt das? Und auch solche Themen wie Web3, NFT, wie tragen die quasi zur Demokratisierung bei? Da gerne auch nochmal ein paar Details.
Natürlich. Also mal erstmal, vielleicht fange ich mal ein bisschen mit dem Prinzip von Web3 an zuerst, weil ich glaube, dann ist vielleicht der Gedankenweise über Sandbox einfacher zu erläutern. Web3, die Idee von Web3 ist, dass man jetzt im Internet Eigentumsrechte haben kann. Also Web1 ist das Web of Read, das ist also, wo man also mit dem Webbrowser Sachen lesen konnte, das war die erste Generation Internet. Die zweite Generation Internet ist Read-Write, das heißt, man konnte im Internet Sachen hineinschreiben sozusagen, also User-Generated Content, YouTube, Instagram, solche Sachen. Aber natürlich, wenn man Sachen in das Web schreibt, das kommt von allen von uns, aber wir erzeugen viele Daten, also Data. Und die Daten, die wir erzeugen, sind eigentlich das Wertvollste überhaupt, weil durch die Daten kann man dann viel Macht erstellen und viel Geld verdienen, einfach weil die Sachen über uns wissen. Beispielsweise, wenn jemand Fotos in Instagram schickt, und natürlich kriegen die vielleicht Punkte in Forms of Likes und so weiter. Aber was eigentlich passiert ist, dass das soziale Netzwerk und das Knowledge, das erzeugt wird von den Leuten, die durch deine Arbeit sozusagen in Instagram erzeugt wurde, geht eigentlich an die Firma, in diesem Fall Facebook oder Meta. Und die lernen dann mehr über unser Benehmen, unser Verhalten und dann verkaufen die uns Werbung und verdienen dazu halt ein Geld dafür. Und die Leute, die eigentlich die Daten dazu erstellt hatten, dass sie uns bewerben konnten, kriegen nichts dafür. Das ist also das jetzige Internet in Web2. Egal, ob du jetzt Apple bist oder Facebook oder Microsoft oder Amazon, das ist generell der Fall jetzt auf der Welt. Und das war nicht immer so. Internet 1 war eigentlich viel mehr dezentralisiert, aber Web2, durch die Plattformen, sind wir jetzt eigentlich alle fast wie in ein Feudal-System jetzt. Also wenn jemand glaubt, dass er Eigentumsrechte hat auf seinen Instagram-Account oder Twitter-Account, think again, das gehört dir nicht. No. Du könntest jederzeit wegnehmen. Und was Web3 ermöglicht durch Eigentumsrechte, ist, dass man jetzt diese Daten, die man dann online schreibt, eigentlich gehört das dann die End-Users und die Werte, die die Daten erzeugen, also das Derivative, geht dann auch an die End-Users. Beispielsweise, wenn man jetzt denkt, was die Daten erzeugt haben heute, nicht nur Facebook, Instagram oder Apple und solche Firmen, sondern auch OpenAI zum Beispiel, Self-Driving Cars, also Tesla. Das sind alle Firmen, die sind Datenfirmen. Das sind nicht Softwarefirmen oder Tesla ist keine Autofirma zum Beispiel. Das ist eine Datenfirma. Die größten Firmen auf der Welt jetzt sind alle Datenfirmen. Also Apple über 2 Billionen Dollars, ne? Marktwert und zwischen Microsoft und Facebook und Google, das sind alle über so zwischen 1 oder 2 Billionen Dollar Marktwerte. vor 10 Jahren gab es überhaupt keine Firma, die eine Billion wert war. Und die meisten Firmen waren vielleicht 200-300 Milliarden wert. Mm. Und es war auch eine Mischung von Banken oder Ölfirmen. Und inzwischen sind das nur Technologiefirmen, weil die diese Macht über unsere Daten haben. Und das heißt also, der Unterschied dann zwischen Web 2 und Web 2 und Web 3 ist im Web 3-Bereich, ist jeder Kunde ein Eigentümer. Also man könnte sich so vorstellen, wenn jemand zum Beispiel Fotos an Instagram verschickt, dann wird er eigentlich ein Eigentümer und kriegt dadurch Tokens oder vielleicht NFTs, die dann irgendwie so eine Art dessen Eigentumsrechte von dieser Plattform haben. Dann müsste man sich so vorstellen, dass in der Zukunft alle Social Networks von End-Users, verwaltet wird sozusagen.
Mm.
Und das ist nur möglich durch Blockchain-Technologie, weil die Daten werden im Moment in eine Privat-Database geschrieben und das gehört dann eine Firma und die kontrollieren das. Wobei im Blockchain werden die Daten publicly an eine Public-Blockchain, also eine Public-Datenbank geschrieben, die halt allen gehört. Und der Markt jetzt im Moment ist ungefähr, also Blockchain-Markt ist ungefähr im Wert her 1,6 Billionen Dollar wert im Moment. Und ist noch am Anfang. Also wir sehen das so irgendwie wie Early Internet 2000, 2001. NFTs, also das sind die Non-Fungible Tokens, das sind die kulturelle Artifacts, wie zum Beispiel die Bored Apes oder Land, zum Beispiel Sandbox. Der monatliche Handel sitzt so zwischen 1,3 bis 1,6 Milliarden Dollar. Und das ist, wie gesagt, also vor 5 Jahren gab es überhaupt keinen Umsatz von diesem Markt. Als Beispiel, die App Store hatte ungefähr 6, 7 Jahre gedauert, bis die diesen gleichen Umsatz hatten. Und NFT-Sales zum Beispiel tun das also in kürzerer Zeit. Und der Unterschied ist, dass 90% von alle diese Umsätze gehen an die Eigentümer und an die Creators von diesen NFTs beispielsweise.
Hm.
Wobei zum Beispiel in die Web2-Plattforms geht fast 80-90% an alle diese Werte an die eigentliche Firma und die Creators kriegen eigentlich sehr wenig. Also zum Beispiel gibt es keine Musiker, die eigentlich Geld verdienen können auf Spotify beispielsweise.
Mhm.
Obwohl es Millionen von Musikern auf Spotify gibt. Die müssen Geld verdienen durch Gigs und andere Sachen. Spotify ist praktisch eine Werbeplattform beispielsweise. Und das ist in Web3 ganz anders, weil man kann dann direkt an die Kunden direkt hingehen. Und der andere Vorteil ist natürlich, man kann auch direkt die Leute anschreiben, weil ich jetzt weiß genau, was du hast. Also beispielsweise deutsche Firmen wie BMW. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur BMW-Customers anschreiben möchte, wie weiß ich, ob du eigentlich einen BMW hast? Ich kann auf Facebook-Advertising machen. Da gehst du auf eine Facebook-Gruppe. Da gibt es vielleicht 10 Millionen Fans von BMWs, aber es gibt nicht 10 Millionen Leute, die haben einen BMW. Das ist vielleicht hunderte von tausend und der Rest sind Leute, die mögen BMW oder haben vielleicht zufällig Like geklickt oder was immer. Aber du zahlst Werbung dafür, dass du die ganze Leute ansprichst, aber eigentlich kriegst du vielleicht maximal 1-3% Hitrate.
Ja.
Und das heißt, du zahlst die Werbeplattform, wie zum Beispiel Apple, Facebook, Google, viel Menge Geld, einfach das an nichts zu schicken, praktisch sagen. Wobei durch NFTs beispielsweise kann ich jetzt genau wissen, ob du das besitzt. Und der Unterschied ist, dass ich jetzt nicht zum Beispiel eine Plattform dafür bezahle. Ich könnte dir, dem Besitzer von BMW, ein Incentive geben. Ob ich dir jetzt kostenlos was anbiete, einen Discount anbiete oder gar Geld anbiete, ich kriege dann deine Attention und das ist sehr fokussiert, weil du der eigentliche Besitzer bist. Und das sieht man jetzt zum Beispiel in Sachen wie Bored Apes. Wenn du ein Bored Apes besitzt, das sind diese Affen-NFTs, der Mindestpreis davon ist vielleicht 50.000, 60.000 Dollar zum Beispiel. Die kriegen viele Vorteile, weil die wissen, dass der einen wirklichen Bored Ape hat, also und dass er eventuell Geld außen kippt. Das haben wir so zum Beispiel mit ApeFest gesehen beispielsweise. Und das sind auch die leuchtigen Kunden, die man ansprechen könnte, für jemanden, der vielleicht Autos verkaufen möchte oder Luxuswaren.
Naja, absolut.
Was würde der Wert sein, wenn du zum Beispiel jeden Rolex-Owner direkt anschreiben könntest, beispielsweise mit richtige gute Incentives. Und das ist halt was Interessantes für Sandbox. Sandbox ist ähnlich so, aber mit Metaverse-Land. Das ist also, wo man, also so wie Minecraft-mäßig. Und nur mal als Beispiel für Leute, die Spieleindustrie nicht kennen. Die zwei most popular games auf der Welt sind Roblox und Minecraft. Zwischen die zwei Users sind da fast halbe Milliarden Menschen, there we go, auf Moment. Ja, richtig. Ja. Menschen, die spielen Roblox und Minecraft. Und das sind so build your own worlds. Und die können aber dadurch nicht wirklich viel verdienen selber. Und Sandbox ist eine Version mit Blockchain, wo das eine eigene Zeit, die du dann online verbringst, auf diese Online-Welten, kannst du dann Geschäfte aufbauen und eine virtuelle Welt aufbauen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen fremd für Leute, die nicht in der virtuellen Welt sind. Aber zumindest die Jugend verbringt mehr als die Hälfte dessen Zeit online. Nicht nur auf Instagram und Social Networks oder TikTok, aber auch in Spiele und so weiter. Und dessen Online-Reputation ist mehr wertvoll als das Physische. Mm. Und das ist eigentlich genauso ähnlich wie zum Beispiel, wenn wir in der physischen Welt denken, warum kaufe ich ein BMW oder vielleicht ein Audi oder was immer Luxusauto ich haben möchte, als zum Beispiel ein typisches Auto, einfach ein praktisches Auto. Das hat zu tun mit Status, das hat zu tun mit Community und auch ein bisschen mit Kultur. Warum ziehen wir verschiedene Kleider an? Warum gibt's Fashion? Warum geben wir mehr Geld aus für etwas von Hermes oder Louis Vuitton als zum Beispiel, wir können auch alle einfach Uniqlo kaufen, das ist günstiger und funktioniert auch ganz gut. Das hat alles zu tun mit Social Communication, mit Statussymbole, und das ist eigentlich was Wichtiges für Menschen. Und das wird ausgedrückt in der digitalen Welt auf der gleichen Weise. Und es hat nicht damit zu tun, dass man es jetzt touchen kann, weil wenn zum Beispiel, wenn Leute Schuhe kaufen, also ob das jetzt Adidas ist oder Nike oder zum Beispiel Gucci, das hat nicht damit zu tun, dass die Schuhe schneller oder besser sind. Das hat zu tun mit die Statussymbole, die man damit herausgibt, wenn man das besitzt. Mit Online ist es nicht nur, weil dessen Freunde alle online sind, sondern es hat auch damit zu tun, dass es verbreitet ist und viel mehr amplified ist online, weil das sehen jetzt nicht nur Leute in dem gleichen Zimmer, das sieht die ganze Welt. Also das heißt, die Amplification und Network-Effekte, die dann durch Online-Ownership gebaut werden könnten, sind viel, viel größer. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Firmen in der Web3-Welt einfach viel schneller steigen, weil die Kapitalförderung und die Netzwerkeffekte viel veröffentlichter sind. Also das ist so wie die Netzwerkeffekte in Technologie, aber jetzt etwas, was man deutlich sehen kann und dass die Community auch mitmachen kann.
Also wir sprechen hier wirklich von einer Demokratisierung des Internets. Ich glaube, das wird nicht allen gefallen, vor allem nicht den großen Datenfirmen, die wirklich in Hongkong stattfindet. Und in der Sandbox, eines von den großen Metaverses, neben beispielsweise Decentraland und eins, das auch irgendwie Facebook macht und sowas, aber wirklich das Ding. Ja, das muss man einfach nochmal sagen, wie wichtig das auch ist. Ja, ja. Made in Hongkong. Du hast es angesprochen, so oft fiel der Name BMW, dass wir fast schon nach einem Sponsorship fragen sollten. aber ich war tatsächlich auch bei diesem Bored Ape Festival. Das ist ein Festival, das bringt alle Besitzer dieser virtuellen NFT, gelangweilte Affen, Bored Apes zusammen. Und es ist wirklich eine sehr illustre Community. Ich glaube, es gibt einige tausend von diesen Bored Apes. Dann gibt es noch, glaube ich, 70.000, die nennen sich Mutant Apes. Ja. Und diese Community kommt da zusammen. Und da hat sich BMW beispielsweise zum ersten Mal wirklich dahin gewagt und die haben die Bored Apes sozusagen auf deren neues Auto projiziert und das war ein unglaublicher Hype darum. Ja. Und ich glaube, da ist auch irgendwie angekommen, dass es muss nicht etwas Physisches sein, sondern es ist der Wert eines Gutes bestimmt die Community und bestimmt der Wert, den die Community selber diesem Gut zuschreibt. Und das kann, wie du sagst, das kann ein virtueller Schuh sein, das kann ein virtuelles Auto sein, whatever. Und vieles davon wird irgendwann wahrscheinlich in diesen Metaversen stattfinden und im besten Fall natürlich auch in der Sandbox.
Ja, und unsere Vorstellung ist, dass generell, was die meisten Leute kaufen, obwohl es physisch ist, dass der Wert eigentlich hauptwiegend virtuell ist sowieso. Damit, was ich meine, ist, dass wenn ich zum Beispiel ein Birkenbag kaufe beispielsweise, kaufe ich es nicht, weil ich eine Tasche möchte, damit ich Sachen hineingeben möchte, sondern das hat zu tun mit die virtuellen Werte, die das Birkenberg repräsentiert. Durch die Eigentumsschaften von, es ist vielleicht wertvoll oder bestimmte berühmte Leute haben das oder meine Freunde mögen das. Der Wert eigentlich ist hauptsächlich virtuell bestimmt von die Story und die Community und die Kultur, dass das dann halt repräsentiert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt Sachen kaufe, für nur Utility, für nur das Praktischste, dann eigentlich würden wir nicht nur weniger ausgeben, sondern würde es eigentlich keinen Grund geben für Fashion und würde es keinen Grund geben für Selbstausdrückung. Und Menschen wollen das. Das ist der Grund auch, warum Leute Tattoos haben zum Beispiel, sich tätowieren oder vielleicht Schmuck tragen oder das sind alle Sachen, die eigentlich keinen praktischen Wert haben. Das sind alle Sachen, wo man sich halt selbst ausdrücken möchte für seine Selbstidentität und die Verbindung mit zwischen Communities oder dessen eigene Kultur. Und in der virtuellen Welt ist es eigentlich genau das Gleiche. Nur der Unterschied ist halt, dass es halt, die Expression ist virtuell, aber eigentlich die Bedeutung ist genau das Gleiche. In Videospiele zum Beispiel, was inzwischen größer ist jetzt als Film und Musik, also combined, geben Leute, also letztes Jahr, 100 Milliarden Dollar, there we go. 100 Milliarden Dollar aus, nur für Virtual Clothes und Trinkets und so weiter. Nichts zu tun mit Utility. Die können nicht schneller laufen im Spiel, die kriegen keine besseren Eigenschaften. Es geht nur darum, dass es halt kosmetisch und hübsch ausschaut und Statussymbole sind. Und das ist alles virtuell. Wenn man das jetzt aber, wenn man denkt, dass diese Sachen, die die ausgeben, das gehört denen einfach nicht mehr. Das ist eigentlich ein Mietsgeschäft in Online-Spiele. Was passiert, wenn man jetzt diese 100 Milliarden Dollar eigentlich dann jetzt in etwas, wo die Users, die Spieler, eigentlich Eigentumsrechte haben und das dann weiterverkaufen können oder neue Sachen drauf bauen könnten? Das ist halt, was wir in der physischen Welt sehen mit dem Kapitalwachstum von Eigentumsrechte. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir dann glauben, dass das Videospielbereich mit Web3 zum Beispiel sich vervielfacht und vergrößert auf ein Billionen-Business, als es nur auf die Milliarden.
Die Dachregion, Deutschland, Schweiz, mhm. Österreich und Hongkong, wo kann da auch ein Match sein und wo können auch deutsche Firmen davon auch profitieren?
Also erstmal, unserer Ansicht nach, Web3 ist die Zukunft von dem Internet. Also, und das geht nicht darum, dass es nur eine Technologiesache ist, sondern es ist einfach besser für den End-User. Der Grund, warum Web One so erfolgreich war, hat nichts zu tun, dass wir Sachen online machen konnten, sondern weil es einfach besser für das End-User war. Die hatten Vorteile, kostenlose Informationen, Freiheit, also Freiheit von Access für Informationen. Also solche Sachen waren einfach viel besser für den End-User. Und das ist der Grund, warum Internet so gewachsen ist. Also es war wirklich ein People-Movement. Und Web3 ist das Gleiche. Nur der Unterschied, es geht nicht nur um mehr Wissen, sondern es geht auch, dass man jetzt das Value teilen kann. Also das, was wertvoll ist, kann jetzt die Community auch dazu beitragen. Also man soll sich immer so vorstellen, dass jeder User, der halt Internet verwendet, kriegt dann jetzt auch dafür Vorteile, die finanziell sind, nicht nur also Informationsrechte, sondern eigentlich finanzielle Vorteile. Also ob das jetzt Token sind oder NFTs oder bestimmte Sachen, die man halt virtuelle Eigentumsrechte haben könnte. Das ist jetzt, was jeder User in Web3 machen könnte. Und es gibt keinen Grund, warum ein End-User das nicht haben möchte. Und das ist auch der Grund, warum Blockchain so stark wächst. Der Unterschied natürlich ist, genauso wie damals in Web One, gab es auch viele Leute, die es nicht verstanden. Die sagen, okay, Moment mal, ein physisches Magazin ist doch ein bisschen besser zu lesen oder die Zeitung, das schaut doch so viel angenehmer. Warum gehe ich auf eine Webseite, die so primitiv ausschaut und so weiter? Und Hyperlinks, was ist das? Das hat eher zu tun mit Social Norms. Viele Leute sagen zum Beispiel, Blockchain ist schwierig. Ich kann da kein Wallet öffnen. Das ist kompliziert. Eigentlich ist nichts kompliziert auf dem Wallet. Okay, musst du halt ein MetaMask aufsetzen, das ist vielleicht ungewöhnlich, aber kompliziert ist es nicht. Wenn man sich vorstellt, wie schwierig ist es für eine Person, ein Handy zu kaufen, damit er online geht, das ist nicht so einfach. Du gehst zu einem Shop, du suchst dir ein Handy aus, dann musst du was ausfüllen, vielleicht musst du einen Ausweis zeigen, dann musst du Kreditkarte geben. Eigentlich diese Steps sind hier nicht, das ist nicht ein paar Minuten, das dauert eine Zeit. War das letzte Mal jemand, der hat ein Bankkonto versucht aufzuöffnen? Das geht jetzt nicht.
Ich habe meiner Tante in Deutschland gerade erklärt, wie WhatsApp funktioniert und ein Telefon. Das war wirklich schwierig, im Vergleich zu einer App-Wallet, glaube ich auch.
Ja, eben. Ja. Also die Sache ist, es hat eher weniger zu tun, ob es schwieriger zu sein, sondern ob das der soziale Norm ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand ein Telefon kaufen möchte, gibt es viele Versionen, das zu machen und kriegst du Hilfe, entweder von deinen Freunden oder von der Firma und so weiter, weil die haben ein Netzwerk dafür, die dir behilflich sein könnten. Das ist halt nicht so aktiv in Web3, aber das war genauso wie damals in Early Days of Internet, wo mit Dial-Up-Internet oder sogar mit Broadband, das war schwierig, das war kompliziert. Das
kennen wir ja alle noch ein bisschen.
Ja, eben, also es ist ja auch gut, sort of disclose our age a little bit. Aber es ist halt eben so, hat mehr zu tun mit Social Norms und weil es wirklich sehr vom Vorteil ist für die End-Users, ist es auch, glaube ich, der Grund, warum Web3 gewinnen wird. Also das heißt, jede Firma, egal ob die es in Deutschland oder Dachregion sind, wenn die jetzt nicht Sachen im Web 3 machen oder investieren, dann investieren die nicht in die Zukunft.
Ja, aber ich meine, du warst in Berlin, du sprichst mit diesen Firmen. Wir hatten jetzt letztens hier die Fintech Week.
Ja.
Auch eine große Finanzveranstaltung. Da haben wir 6 deutsche Fintech-Startups nach Hongkong gebracht. Das fanden die wirklich auch gut. Die haben auch gemerkt, was hier für eine Dynamik ist, was auch für eine Finanzkraft hier im Markt steckt. Das heißt, wo wäre dann der Match? Oder denkst du auch, wenn du jetzt, wie gesagt, du warst in Berlin, mit den Leuten sprichst, ist da ein Umdenken da? Ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, Berlin und auch andere
Berlin
vielleicht
Stadt, ist ein bisschen die Frankfurt für Deutschland.
Ist schon auch ein Hotspot für
Krypto.
Ja.
Was schade ist natürlich, ist, dass Berlin eigentlich die europäische Krypto-Hauptstadt sein könnte. Weil Ethereum zum Beispiel hat ja in Berlin angefangen. Das ist eigentlich the birthplace of Ethereum beispielsweise. Mhm. Und das ist jetzt inzwischen der zweitgrößte Blockchain auf der Welt. Ich glaube, Marktwert zwischen 200 oder 300
Milliarden
Dollars. aber auf jeden Fall, was ich damit andeuten möchte, ist, Berlin hat ja ein bisschen diese Counterculture und so ein bisschen dieses Denken über Decentralization und Demokratie und ist auch eine sehr junge Stadt. Und im Verhältnis zu vielleicht andere Plätze in Deutschland, die halt ein bisschen mehr konservativ sind. Und Berlin ist ja auch eine Stadt, die wegen der Wende und alles, also ist wirklich eine Stadt, die wirklich also Neugeburt hatte, mindestens 2 oder 3 Mal in den letzten 15, 20 Jahren. Also es ist also in dem Sinne vielleicht nicht so typisch deutsch als vielleicht die anderen Plätze. Aber ich glaube generell, es gibt viele Universitäten dort, sehr viel Intellekt, sehr viele Ideen. Und ich glaube also, Berlin ist schon Hotspot. Aber der Rest von Deutschland ist da irgendwie nicht so stark. Also es gibt natürlich, also in ApeFest gab es viele Leute, die aus Deutschland gekommen sind. Mindestens 30, 40, vielleicht sogar 50 Leute waren in ApeFest.
Ja.
Die haben alle Tickets gekauft, nicht nur für ApeFest, sondern Tickets nach Hongkong und dann sind hier für die Woche geblieben. Und ich habe die alle dort getroffen zum ersten Mal. So, hey, ich habe gar nicht mal gewusst, dass es eine so starke NFT-Community gab, zum Beispiel mit die Bored Apes in der Dachregion. Und die waren überall. Die waren aus Frankfurt, aus Hamburg, Hannover, also überall. Aber nicht halt sehr konzentriert, natürlich auch Berlin und Wien und so weiter. Ich glaube, in der Dachregion, die stärkste Region ist natürlich die Schweiz. Das hat zu tun mit Zug und die ganze sort of Openness auf Krypto. Aber das ist dann auch eher mehr Leute, die nach der Schweiz gegangen sind, um Foundations zu bauen. Und natürlich die Schweiz auch nicht sehr groß. Deutschland ist eigentlich das Powerhouse und hat das Potenzial. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Kultur zu tun. Die Leute in Deutschland, die NFTs besitzen, die reden vielleicht mit die NFT-Community, aber sagen jetzt nicht zu Leuten, die nicht in dem Web3-Bereich sagen, hey, ich bin in Web3, das ist eine tolle Sache, ihr sollt alle mitmachen.
Ja.
Ich glaube, das ist so irgendwie nicht die Mindset und die Kultur.
Was empfiehlst du quasi Firmen, deutschen Startups? Du kommst aus Hongkong, du weißt um die Stärken. Wo ist so das Feld der Zusammenarbeiter quasi? Was sind da deine Tipps sozusagen? Kommt hierher, trefft Investoren, versucht Kollaborationen auszuprobieren?
Also es kommt davon an, was für Firmen das sind. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt in Web3 oder Blockchain-Bereich also Märkte aufbauen möchte oder vielleicht Knowledge-Share und so weiter. Also Hongkong ist dafür sehr gut beispielsweise. Hongkong, die Regulation für Web3 ist da viel mehr offener. Die sind auch sehr klar mit den Exchange-Rules jetzt im Moment. Also die SFC in Hongkong hat da wirklich also neue Regeln gebaut, die also crypto-friendly sind, also im Verhältnis zu zum Beispiel Amerika. Wobei zum Beispiel in Europa mit MiCA, die Rules kommen wahrscheinlich erst dieses Jahr heraus. Also und natürlich ist es besser, aber ist nicht so klar. Und der Markt, der lokale Markt und auch Asien generell, also Südostasien, ist viel offener auf Blockchain-Technologie. Also wenn man eine Blockchain-Firma ist oder im Bereich NFT sind, dann ist auf jeden Fall Hongkong ein ganz guter Standort. Ich würde auch sagen, generell, der Markt, Asien ist ein Wachstumsmarkt und ist auch ein junger Markt. Also die Population Dynamics hier sind generell young. Wobei natürlich in Europa ist es halt einfach älter, wegen die Altersgruppen und Low Childbirth und so weiter. Und das hat natürlich auch andere Felder. Also wenn du zum Beispiel eine Markenfirma bist, Brand zum Beispiel, BMW, obwohl das ist ein Beispiel, die größten Wachstummärkte für Mercedes oder BMW oder solche Firmen sind ja eigentlich in Asien beispielsweise.
Absolut.
Ne? Und der Grund, warum BMW mit ApeFest was macht oder der Grund, warum andere Brands zum Beispiel mit Sandbox Sachen machen, ist, weil die Kunden ansprechen, die halt Geld haben. Der Grund, warum zum Beispiel Standard Chartered also ein Sandbox-Land gekauft hat und drauf baut, hat nicht damit zu tun, dass es Metaverse und cool ist, sondern dass die meisten Landowners in Sandbox, wo es inzwischen, was glaube ich, 12 oder 13.000 von denen gibt, einen Wert, also einen Wert, das man auf Blockchain sehen kann, zwischen 500.000 und 1 Million Dollar. Also das sind wirklich Kunden, die man ansprechen möchte. Und darum baut man die Experience drauf. Und das ist etwas, was ich glaube, BMW versteht das zum Beispiel. Und wenn du jetzt eine junge Firma bist und du möchtest dein Brand aufbauen auf der Welt, dann solltest du eigentlich das in Web3 machen, weil du kannst die Kunden direkt ansprechen. Jeder, der einen Bored Ape hat, hat mindestens einen Wert von 60 bis 100.000 Dollar. Jeder, der ein Sandbox Land hat, hat wahrscheinlich einen Wert von hunderte von tausende Dollar zum Beispiel. Das sind die Kunden, die du vielleicht möchtest. Und du kannst sie dann alle direkt ansprechen.
Mhm.
Und die Erfahrung, wie man die anspricht, kommt dann in Plätze, die halt Web3-friendly ist. Also wo es schwierig ist zum Beispiel in Deutschland, ist, wenn du zum Beispiel die einzige Firma bist in deinem Umkreis, dann ist es schwer, davon zu lernen. Und du musst halt zu Plätze gehen, die halt also stärker sind in dem Bereich. Und Hongkong ist ein guter Markt. Und auch Hongkong ist ein guter Markt für den lokalen Markt und den asiatischen Markt generell. Also von Hongkong kannst du Südostasien, also Thailand oder Philippines oder Malaysia ansprechen. Und wo dort natürlich kannst du auch nach Japan und Korea gehen. Also das ist der
absolut, absolut. Das gilt natürlich für uns als Kammer, unser Bread-and-Butter-Business, Sourcing, Logistik und so in die Region ausstrahlt. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Web3. Ja, also ich könnte mit dir stundenlang über dieses Thema reden. Ich wollte nur vorschlagen, dass wir versuchen werden, auch in dem Podcast unten noch ein paar Links einzubauen, die auch so ein bisschen weiter ins Thema führen.
Mhm.
Und auch hier die Einladung, also wenn es dazu Fragen gibt, ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber wir sind immer auch ansprechbar für weitere Informationen zu dem Thema. Wir als Kammer machen auch viel. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder 4 Startup-Delegationen, die wir nach Hongkong bringen aus Deutschland, gemeinsam mit dem German Accelerator. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch den Austausch forcieren. Und ja, also ich hab großen Respekt vor dem, was du machst. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Du kommst gerade von Davos, vom Weltwirtschaftsforum, warst in Berlin, jetzt am Wochenende wieder Dubai. Also, dass du hier vorbeigekommen bist bei der Kammer, das wissen wir wirklich sehr zu schätzen, lieber Yad. Ich möchte mit einer Frage enden, und zwar der Klassiker: Ausblick 2024, ja, vielfach hört man survive to 25, also überleben bis 25. Einige sehen das negativ, es gibt auch einige positive Aspekte. Wie blickst du auf die Dinge und welche Entwicklung erwartest du so bis zum Ende des Jahres?
Also wir sind sehr optimistisch auf 24. Es gibt einige Gründe. Das erste Mal ist es ein Election Year. Das heißt, generell wird nicht viel verändert in Election Years. Also nicht nur der American Election, also in den USA, sondern auch weltweit. Ich glaube, es gibt vielleicht 60 oder 70 Elections weltweit. Also das heißt, Sachen sind da relativ stabil. Niemand möchte da so groß Sachen ändern, bis die Leute wissen, wer da gewählt wird. Aber die andere Sache natürlich auch ist die Erwartung, dass es Rate Cut gibt. Also dieses Jahr, ne? Also wegen Inflation und so weiter. Das heißt, von der Ökonomie, Makro, glaube ich, ist dann also, wird das dann besser sein, weil es ist ein bisschen teuer im Moment. Aber im Web3- und Kryptobereich sehe ich da nur Wachstum in 24. Und der Grund darum ist, also Bitcoin Spot ETF ist ein ganz großes Thema. Nicht nur, weil es jetzt in Amerika akzeptiert ist und dass da jetzt also Sales-Leute herausgehen und sagen, hey, kauf einen Bitcoin Spot ETF, weil andere Länder auf der Welt, also das ist Hongkong, Singapur und wahrscheinlich auch Europa, gibt es Haufen Firmen, die sagen, hey, wenn Amerika jetzt einen Bitcoin Spot ETF macht, dann wollen wir das auch machen. Das verbreitet nicht nur die sort of Web3-Narrative und das Bitcoin-Narrative, sondern es bringt auch mehr Leute in das Ökosystem hinein, und das sieht man auch. Und das natürlich, Bitcoin ist irgendwie sort of die sort of Web3, sort of Metaverse Fiscal Reserve sozusagen. Also wenn Bitcoin steigt, dann steigt der ganze Markt. Und das sieht man auch zum Beispiel im Gaming-Bereich auch. Viele von die Games, die also Web3-Games bauen, das ist, wo wir sehr aktiv sind, kommen alle dieses Jahr heraus. Also das heißt, wir erwarten viel Wachstum von End-Users in Web3 dieses Jahr, durch Videospiele und durch andere Sachen und natürlich den generellen Wachstumsmarkt. Also ich sehe 24 als ein sehr positives Jahr für uns. Und wenn jetzt jemand eine Brand hat oder vielleicht im digitalen Bereich sind und halt nicht im Web3-Bereich sind, dann ist es irgendwie so, unsere Vorstellung so, dass man irgendwie sagt, also ich mache nichts im App Store in 2011 oder 2012. Und natürlich in 2011, 2012 war das App Store nicht sehr groß im Verhältnis. Aber das Potenzial war eindeutig klar. Und wer zuerst da war, hatte natürlich ein First Mover Advantage. Und daher würde ich alle vorschlagen, auch wenn die jetzt nicht eine große Ahnung davon haben, müssen die darüber lernen, weil es nicht nur das Missing Out, das ist die Zukunft. Und wenn man das nicht versteht, dann you're gonna be left behind.
Okay, also wir haben Optimismus hier, was ich sehr gut finde, und wir haben einen Call to Action, ja, also aufgemerkt. Ganz wichtig. Die letzte Frage wirklich, wir haben uns durch Zufall getroffen, lieber Jado, wo wir natürlich immer dich auf dem Schirm hatten, aber wie gesagt, du bist beschäftigt. Und zwar war ich auf einer Tour durch Museen oder Galerien, besser gesagt, in Hongkong.
Ja.
Und wir befinden uns jetzt hier auf Hongkong Island.
Ja.
Die Nordseite hier, wie man sich's vorstellt, Hochhäuser, wenn man dann einmal hier durch den Tunnel fährt, ist die Situation ganz anders. Man hat Strände, es ist teilweise auch sehr industriell. Und da in einer Straße, wo ich immer dachte, da sind nur Lagerhäuser, hat ein Freund von mir irgendwie 6 Galerien aufgetan und wir haben eine tolle Tour gemacht. In der letzten Galerie tatsächlich habe ich dich getroffen.
Ja.
Deswegen, und da haben wir uns ja, oder hast du dir ja auch Kunst angesehen, die wirklich noch an der Wand hängt, sozusagen.
Ja, ja.
Meine letzte Frage an dich, was treibt dich außer der Web3-Welt um, wo, wie relaxed du? Ich kann mir vorstellen, du hast einen sehr, sehr anstrengenden Alltag auch und so. Ist es Kunst, ist es Sport, was fasziniert dich auch in Hongkong sozusagen in der Freizeit?
Also ich wandere viel. Hongkong ist ganz, ganz besonders toll dafür. Also ich bin, wo ich lebe, und generell, auch wenn man nicht in der Nähe von einem Berg lebt, ist man 10, 15 Minuten Autofahrt und ist man gleich am Berg. Strände sind auch, also vielleicht 20, 30 Minuten entfernt maximal, also für egal, wo du jetzt lebst in Hongkong. Also Outdoor Living ist sehr, 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 sehr toll. Ich glaube, Hongkong ist bis 70% oder 80% grün zum Beispiel. Das wissen die meisten Leute nicht, weil die sehen nur die Fotos von den Hochhäusern.
Genau, ja.
Aber eigentlich wissen nicht, dass dass Hongkong generell eigentlich vielleicht eine der grünsten Stadt der Welt ist. Also das ist eine Sache, also viel Sport treiben. Kunst interessiert mich natürlich auch. Aber ich bin sehr jetzt eher mehr in digitale Kunst interessiert, auch wegen die Web3-Förderung. Und auch generell möchte ich gerne Künstler fördern, die halt nicht so berühmt sind im Feldschnitt. Und das sind auch Leute, die halt mehr Potenzial haben, weil die brauchen das auch irgendwie mehr. Und ich sehe das also so irgendwie die digitale so der Kunstwelt mit NFTs zum Beispiel als sehr stark. Und es ist auch ein bisschen so eine Counterculture Movement, weil Kunst für eine lange Zeit ist so irgendwie, also wie nehme ich den Ausdruck? Vielleicht auf Österreichisch sagt man so halt hochschnäuzig irgendwie. Ne?
Elitär.
Ja, elitär. So halt. Also man sagt halt einfach, das ist etwas, und es ist nicht immer so, war auch nicht immer so, aber das ist irgendwie so geworden, wegen die ganze Sotheby und so der Kultur beispielsweise, wo nur die halt elitäre, reiche Leute dann halt Kunst kaufen konnten. Und das heißt, Kunst und die Kultur von Kunst wurde dann irgendwie verändert. Weil eigentlich Kunst ist ja nicht nur zu tun, ob es wertvoll oder ob es wertvoll sein könnte, sondern eigentlich ist ein Snapshot von der Zeit, wo du bist. Also wenn man jetzt denkt, was die Kunst, warum der Kunst interessant ist von der Vorgeschichte, hat das eher zu tun mit einer Historie von dem Moment. Mhm. Also beispielsweise japanische Woodblock Prints, ne? Also die von Hokusai zum Beispiel. Das waren eigentlich Magazine eigentlich. Also die halt von Holzblöcke gedruckt wurden auf Papier, und das ist jetzt wertvoll geworden, aber nicht nur, weil es wenige von denen gibt, sondern auch, weil es die Kultur von diesem Land, also in Japan, eine Bedeutung hatte. Und das ist dann für die nächste Generation etwas, das sehr persönlich wurde. Und das ist das Gleiche, es ist egal, wo du bist jetzt mit der Kunst. Also die Community gibt es Wert, weil es für den eine bestimmte Bedeutung hat. Und das ist eigentlich die Bedeutung von Kunst. Und digitale Kunst für mich ist die Kunst von heute, von der jüngeren Generation. Es hat vielleicht Wert in der Zukunft, aber das hat eher zu tun mit etwas zu behalten, etwas zu haben, das dem Moment, wo du jetzt bist, eine Bedeutung hat. Und das machen wir die ganze Zeit auch auf kleine Kreisen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt eine Hochzeitring hast, das hat nicht, der Ring selber ist nicht wertvoll. Aber die Bedeutung von den Ringen ist sehr, sehr wertvoll. Nur vielleicht für dich, deine Familie vielleicht oder vielleicht für deinen Umkreis. Aber es ist priceless jetzt. Das kannst du nicht verkaufen. Und wenn du es verkaufst, dann gibt es vielleicht andere Probleme. aber generell, das ist das, was wichtig ist für uns. Und digitale Kunst ist eine Art, die man jetzt an neue Leute ansprechen könnte, auf a much more accessible way, das für die Generation, für die Leute halt dann anspricht. Und man sieht das auch in anderen Sachen, wie zum Beispiel Pokémon-Karten beispielsweise oder Baseball-Cards vor 30 Jahren beispielsweise. Das sind alle Sachen, die nicht wertvoll waren. Und die wurden jetzt wertvoll, weil wegen der Bedeutung, die es dann für diese Community anspricht. Also ich sehe da eine ziemlich große potenzielle Zukunft für digitale Kunst aus diesem Grund und wir werden das gerne fördern.
Okay. Also man merkt, du bist Visionär und Enthusiast. Ich frage über Freizeit und du kommst zurück zu diesem Thema. Also ich glaube, du brennst wirklich für diese Sache Tag und Nacht. Also es ist wirklich unglaublich beeindruckend. Dank dir auch ganz herzlich, ihr Lieben. Wir verabschieden uns von unserer ersten Ausgabe hier mit Yatsu, heute Hongkong Hotpot. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Delegation der deutschen Wirtschaft in Hongkong, einem Teil des weltweiten Netzwerks der deutschen Auslandshandelskammern. Please stand back from the train doors.